So, versprochen, Aufbruch zur Stille, Teil 2, habe ich das genannt. Sehr einfallsreich. Es geht ums Gebet. Und ich möchte noch ein bisschen wiederholen von letzter Woche. Mein Gebet ist es, wir haben darüber gesprochen, ist die intimste Beziehung zu Gott. Die engste Verbindung, die ich mit Gott haben kann, ist, dass ich mit ihm rede. Dass er mit mir redet und ich mit ihm rede. Eine persönliche, intime Verbindung. Auch sehr unterschiedlich zwischen uns. Wir sind alle sehr unterschiedlich gebaut, unterschiedliche Wesen, unterschiedliche Charaktere und es ist bei jedem ein bisschen anders. Es gibt kein Standardgebet für alle. Also eine sehr intime, persönliche Beziehung mit dem Schöpfer des Universums. Wir haben darüber gesprochen, dass das Gebet der Schlüssel dazu ist, die Kraft Gottes im eigenen Leben freizusetzen. Wir haben darüber gesprochen, dass es nötig ist, Stille und Ruhe zu finden und zu suchen. Stille und Ruhe zu suchen, um sich Gott zu nähern. Dass wir unsere hektischen Zeit lernen müssen, uns Zeit zu nehmen. Uns nicht von der Zeit diktieren zu lassen, wie wir zu leben haben, sondern dass wir die Zeit diktieren. Dass wir bestimmen, wann wir uns Zeit und wie wir uns Zeit mit Gott nehmen. Und das kann jeder. Abgeschiedenheit, eine Ruhe. Dass man wirklich mal lernt, abzuschalten und damit Gott auch mal reden kann. Damit man Gott auch mal zuhören kann. Wir haben darüber gesprochen, dass wir das Gebet einfach nicht so vom Himmel fällt, man kann es auf einmal, sondern dass man es lernen muss. Wir sind Schüler Christi. Wir müssen lernen zu beten. Jesus hat uns Vater unser gegeben, als Beispielgebet. Und ich habe eine Auslegung von diesem Gebet gebracht. Da gibt es sehr, sehr viele. Es gibt also unzählige Bücher über das Vater unser, wie man das auslegen kann. Und ich habe eine Sache ausgelegt, wie man das Vater unser verstehen kann als ein Mustergebet für uns. Und habe letzte Woche darüber gesprochen, dass ich heute mich mit ein paar Themen beschäftigen möchte, oder wir uns mit ein paar Themen beschäftigen möchte. Wie vernimmt man Gottes Reden? Das ist eine Frage. Wie vernimmt man Gottes Reden? Was sind Gebetshindernisse? Also was hindert es, dass Gott Gebete nicht beantwortet? Dass da nichts mehr kommt von ihm? Und was ist, wenn mein Gebet nicht gehört wird? Das sind doch Dinge, die uns alle beschäftigen, die mehr oder weniger Emotionen, mehr oder weniger viele oder wenige Emotionen in uns auslösen. Wie vernimmt man jetzt Gottes Reden? Das hört sich mal nachdenken, das ist irgendwie so mysteriös irgendwie. Viele Dinge, die leben wir schon, die verstehen wir schon. Man muss sich nur bewusst machen, wow, stimmt eigentlich, ich höre da Gott zu. Es gibt verschiedene Wege, wie Gott zu uns spricht. Zum einen spricht Gott durch sein Wort, durch die Bibel. Er spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Schlag mit mir auf in 2. Petrus. Er spricht durch die Bibel zu uns. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten. Das ist ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Bedenkt dabei vor allem dies: Keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Gott hat den Heiligen Geist zu denen gesprochen, die es hier aufgeschrieben haben, die haben das dann aufgeschrieben. Das waren nicht ihre eigenen Gedanken, das sind Gottes Gedanken. Und wenn du schon lange Zeit in der Bibel liest, verlierst du dieses Bewusstsein. Also mir geht das so. Ich verliere das immer, dieses Bewusstsein. Wow, was ich hier lese, das sind Gottes eigene Gedanken. Hier redet Gott mit mir, der Schöpfer des Universums. Ich muss mir es immer wieder bewusst machen, dass ich jetzt irgendwie einen Roman vor mir habe oder man kennt die Bibelstellen, man weiß, man liest mal die Evangelien schon 50 Mal gelesen und so, wow, hier redet Gott mit mir. Und wie ich mir es immer am meisten, wo es mir am meisten hilft, ist bewusst zu werden, wenn ich über spezifische Themen ausstudiere. Zum Beispiel habe ich vor längerer Zeit über Kindererziehung studiert. Und gefragt, Gott, was sagst denn du eigentlich über Kindererziehung? Und es ist Wahnsinn, wenn du da reingehst, wirklich sagst, hey, wow, Gott, was sagst du? Und dann dir mal zuhörst, sozusagen durch die Schrift, was er zu dir zu sagen hat, was er denkt, wie man Kinder erziehen sollte. Und das wird sehr kräftig, wenn du mir bewusst machst, hier redet Gott. Durch den Schreiber, aber hier redet Gott mit mir. Sehr, sehr inspirierend. Dass du mir Fragen stellst, zum Beispiel, Mensch, wie wird man denn Christ? Und sage, hey Gott, antworte mir durch die Schrift. Lass mich das studieren und zeig mir, was du denkst. Was bedeutet die Taufe zum Beispiel? Manche von uns haben da noch Unsicherheiten. Wie ist es mit der Taufe? Gott, in deinem Wort, sag mir, was du darüber denkst. Gott, wie war Jesus denn? Wie hat er gedacht? Wie hat er gefühlt? Wie hat er gelebt? Was hat er gemacht? Psst, durch dein Wort kriegst du Antworten. Und wenn du es bewusst machst, denkst du, wow, Mensch, was habe ich da eigentlich in meinen Händen? Was für ein Privileg, dass ich lesen darf und lesen kann, dass mich mal jemand erzogen hat zu lesen und trainiert hat und gelehrt hat, dass ich jetzt Gottes heilige Schrift lesen darf. Und wir sind sehr privilegiert im Vergleich zu vielen, zum Beispiel im Mittelalter, wo das Ganze in Latein war. Latein, wer kann für uns Latein? Das konnte kaum jemand lesen damals. Und wurdest alles Mögliche wurdest du gelehrt von der kirchlichen Obrigkeit. Was für ein Privileg, dass wir das Wort Gottes lesen dürfen. Man muss sich wirklich dankbar dafür werden, dass wir das Wort Gottes in unseren Händen haben und lesen dürfen, was Gott denkt. Das ist ein Weg, er spricht das Wort Gottes. Ein anderer Weg, er spricht durch andere zu uns. Bin ich fest überzeugt, dass Gott durch andere zu uns spricht. Du siehst in der Schrift immer wieder, Nathan zum Beispiel, der ist zu David gegangen, nachdem er die ganze Geschichte mit Bathsheba hatte, da ist fremd gegangen, hat deren Mann umgebracht und hat das Ganze ein Jahr verheimlicht. So wie ich David kenne oder aus der Schrift kenne, er war ein sehr emotionaler Mann, das hat ihn bestimmt jeden Tag aufgerieben. Ich bin überzeugt, dass er jeden Tag darüber nachgedacht hat, was er da getan hat. Aber er wollte nicht offen sein. Er wollte weder mit Gott drüber reden noch mit anderen. Und hat Gott Nathan vorbeigeschickt. Und Nathan erzählt ihm Gleichnis. Und da gehen David die Augen auf. Generell die Propheten im Alten Testament. Das waren Sprachrohre Gottes. Die hat Gott benutzt, um zu den Menschen zu sprechen. Mose war mehrfach auf dem Berg, zweimal. Hat spezifische Anweisungen von Gott bekommen und die hat er dem Volk weitergegeben. Propheten, Gott hat direkt zu ihnen gesprochen, sie haben es dem Volk weitergegeben. Jünger, wenn sie das Evangelium weitertragen, wenn wir das Evangelium weitertragen, dann redet Gott durch uns zu jemandem. Aber du kennst Situationen, du sitzt manchmal mit jemandem zusammen und denkst, was sie essen zusammen, Freunde, da kommt irgendwas ins Sinn, ich sollte mit ihm über diese Sache sprechen. Da drängt dich was. Und du redest und da spricht Gott durch dich. Gott redet durch Menschen. Wenn wir zum Beispiel Trost brauchen, staunst du manchmal, da kommt jemand und gibt dir Trost. Das ist Gott, der durch Menschen spricht. Wenn du Ermutigung brauchst, auf einmal kriegst du eine Karte oder einen Anruf. Das ist Gott, der durch Menschen spricht. Wenn du Ermahnung brauchst, da kommt Gott manchmal vorbei durch den Menschen und sagt, hey, tu das bitte nicht. Und ermahnt dich. Es ist inspirierend, sich vorzustellen, wie Gott, man muss sich jetzt wirklich bewusst machen, dass Gott ständig 24 Stunden da ist und mein Leben leitet und dein Leben leitet. Und dass Menschen, die über deinen Weg kommen, dass er die irgendwie in irgendeiner Form benutzen wird. Ich kann das alles sehen als Zufälle und durchs Leben laufen, aber wenn ich mir bewusst mache, wow, hier ist Gott an der Arbeit, dann kann ich so viel aufnehmen von dem, wie Gott durch andere zu mir spricht. Ich möchte ein Beispiel nennen, und zwar vor 2 Jahren sind wir aus der Schweiz, aus Zürich hierher gezogen. Und ganz ehrlich zu sagen, wir wollten eigentlich nicht gehen aus der Schweiz. Ja, wir waren 3 Jahre dort, wir haben hier geheiratet, waren gleich umgezogen, haben unser erster Sohn, der war dort. Also wir waren sehr eng verbunden mit der Gemeinde und sind immer noch. Und es war sehr interessant, diesen ganzen Umbrüchen. Auf einmal kamen drei Brüder aus der Schweiz, aus Zürich, kamen zu mir und sagten, Mensch, Ihnen ist der Gedanke gekommen, ob es nicht gut wäre, für uns nach München zu gehen. Zur gleichen Zeit kommt aus München jemand und sagt, unabhängig davon, Mensch, hat den Gedanken gemacht, ob es nicht gut wäre, dass ihr herkommt. Und gleichzeitig aus Berlin jemand, Mensch, wir haben Kopf gemacht, wäre es nicht gut, wenn ihr umziehen würdet. An alle unabhängig voneinander, die haben nicht miteinander geredet. So, da scheint doch Gott irgendwas zu wollen. Da scheint Gott zu reden. Wir haben noch einige Zeit im Gebet gebraucht, um das anzunehmen und zu glauben und dass wir das auch wollen, weil es uns so schwer gefallen ist. Aber es war für mich deutlich, nach viel Gebet, das ist die Stimme Gottes, die hier redet. Das ist die Stimme Gottes, die hier redet und die uns nach München haben möchte. Und wir waren bereit, dann zu gehen. Zum Beispiel, was ich öfters mache, wenn ich spezifisch Rat hole, ist, dass ich vorher bete, Gott, bitte arbeite durch den und den und den. Ich rede jetzt mit Person A, B, C, D und du, Gott, rede bitte dadurch. Dann fällt mir das leicht auch zu glauben, was derjenige sagt. Und das anzunehmen, was derjenige sagt. Und ich glaube, bin überzeugt, dass Gott es macht. Wenn du spezifisch für jemanden betest, dass er Gott durch ihn sprechen wird, oh, der Herr wird es machen. Der wird es auf jeden Fall tun. So, Gott spricht durch andere zu uns. Im dritten Bereich ist, Gott spricht durch den Heiligen Geist zu uns. Und das ist ein Bereich, der noch nicht so leicht fällt, das zu verstehen. Das andere kann man sehr klar sehen. Ich habe ein Buch in der Hand, da kann ich lesen, da steht es drin. Oder jemand kommt zu mir, das ist schon ein bisschen mehr, da muss ich schon ein bisschen mehr vertrauen, wenn jemand anders zu mir kommt. Und im dritten ist auf einmal, da redet auf einmal jemand zu mir, den ich gar nicht sehen kann. Den ich nicht fassen kann. Den sie neben mich setzen kann. Sondern es ist der Heilige Geist, der zu uns spricht. Ich möchte ein paar Stellen dazu lesen. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 15 bis 18. Das sind die Trostworte an die Jünger, heißt es hier in der Überschrift. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Das ist der Geist der Wahrheit, der die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Das ist doch inspirierend, was Gott hier sagt. Trostwort. Ich meine, seine Jünger sind, Mann, hey, der geht jetzt. Jesus geht jetzt. Die haben Angst gehabt. Die haben Sorgen gehabt. Hey, wie sollen wir 12 Leute, wie sollen wir das denn jetzt machen? Und er sagt, hey, keine Angst. Ich schicke euch jemand in meinem Namen. Ich schicke euch einen Beistand. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Was für ein Trost von Gott. Ich lasse euch nicht allein zurück, ich schicke euch den Heiligen Geist und der wird immer bei euch sein. Der wird immer bei euch sein. Johannes Kapitel 14, Vers 26. Da heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr könnt jetzt zwar nicht mehr leibhaftig sehen, so wie ich mit euch gelaufen bin, aber der Beistand wird genau das Gleiche tun. Der wird euch die Wahrheit sagen und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes Kapitel 16, Vers 5. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und er wird kommen, er wird die Welt überführen und er wird aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit führen. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und er wird es euch verkünden. Das ist irre, was Jesus hier sagt. Er sagt, wisst ihr was, ich muss gehen, weil sonst verpasst ihr was ganz Großes, nämlich den Beistand. Das ist, was er eigentlich sagt. Ich muss gehen, damit ihr den Beistand zu spüren bekommt. Damit ihr den Beistand bekommt, der euch genau das lehren wird, was ich gesagt habe. Das ist ein Teil von mir, sagt er hier. Das ist ein Teil von Gott. Der redet nicht von sich aus. Und es gab erstmal, das eine ist mal wichtig, dass man diesem theologischen Fakt glaubt. Dass man dieser Verheißung glaubt. Glauben schenkt. Dass wenn du Jünger Jesu geworden bist, hast du in der Taufe die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Ob du das gerade momentan fühlst oder nicht, das ist ein theologisches Fakt. Das ist eine Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Ich denke, wir fühlen das nicht so leicht, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, aus eigener Kraft Dinge zu tun. Von mir heraus das Richtige zu machen, unsere Talente zu nutzen, unsere Fähigkeiten zu nutzen. Wir merken gar nicht, wow, hey, die Kraft kommt gar nicht richtig zum Ausdruck, weil wir mit uns beschäftigt sind. So, es ist sehr wichtig, zuerst mal dieser Verheißung zu glauben und sich mal vor Augen zu führen, wow, Mann, hey, was für eine Kraft schenkt Gott mir da eigentlich? Und die Verheißung ist, die wird in dir sein. Du bekommst sie in der Taufe. Der ist bei dir und er ist nicht nur, der geht nicht wieder und kommt wieder, sondern das heißt ja, der wird ewig bei euch sein. Der ist nicht einen Tag da und ist woanders und kommt dann mal wieder. Sondern der ist in uns. Der ist wirklich in uns. Das muss ich mal in den Kopf gehen lassen, dieses theologische Fakt, aber es ist ein Fakt. Es ist eine Verheißung Gottes. Galater Kapitel 5. Da heißt es, Galater 5, Vers 16, da heißt es, darum sage ich euch, lasst euch vom Geist leiten. Dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen, denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist. Das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sie als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Hier ist ein klarer Aufruf von Paulus, lasst euch vom Geist führen. Wenn ihr euch nicht führen lasst, werdet ihr dem Fleisch folgen. Fleisch und Geist, die kämpfen gegeneinander. Und ihr müsst lernen, auf den Geist zu hören. Offensichtlich ist es möglich, die Urgemeinde hat es gemacht, offensichtlich ist es möglich, auf den Geist zu hören. Zuzuhören, was der Geist uns sagt. Wie spricht der Geist zu uns? Wir kennen verschiedene Beispiele. Zum Beispiel, wenn du betest, Mensch, wie soll ich mit der und der Situation umgehen? Ich merke das, dann fallen mir auf einmal Bibelstellen ein, zum Beispiel. Die kommen einfach so. Da fallen dir einfach Bibelstellen ein. Oder du bist in Versuchung, meinetwegen, du sitzt am Fernsehen und da kommt irgendwas Unreines und zack, der Geist gibt dir Bibelstellen ein. Und der sagt, hey, tu das nicht. Tu das nicht, mach das nicht. Und was daraus deutlich wird, du musst sehr, sehr lernen zuzuhören, was der Geist sagt. Du musst viel lernen, Mensch, was sagt eigentlich der Geist hier zu mir? Viel bewusster, ich merke, ich muss viel bewusster leben lernen. Und bewusster zuhören lernen. Man ist so trainiert über die Jahre, was man als Christ zu tun und zu machen hat, und man tut die Dinge und rennt und rennt und rennt. Also, dass man wieder zurückzukrempeln sozusagen, zu lernen, mal zuzuhören, was der Geist mir zu sagen hat. Wirklich zuzuhören. Manchmal gibt es Trost. Wenn du Ängste hast oder Nöte hast, merke ich, wie der Geist auf einmal Trost zu einem spricht. Ermutigt einen, auch wieder mit Bibel stellt. Weil im Empfinden, dass Gott da ist. Die Frage ist manchmal, Mensch, weil es so schwer greifbar ist, die Frage ist oft, Mensch, wie kann ich denn jetzt unterscheiden? Ist das jetzt vom Geist oder ist es nicht vom Geist? Ich bin selber jemand, der eher da, bin zwar emotionaler, in der Sache bin ich eher dem Realismus verfallen. So was da zu Hokuspokus ist, das ist für mich sehr, bleib mir bitte von der, weit weg bleiben, was zu Hokuspokus-mäßig ist. Ah, der Geist hat jetzt zu mir geredet, ich mache jetzt das und das. Ah, ich bin vielleicht zu extrem auf der einen Seite, ich muss lernen, wow, wir müssen mehr lernen, dem Geist zuzuhören und uns aus einigen Strukturen wirklich zu lösen, wie wir denken, wie es zu laufen hat. Wirklich aus diesen Strukturen lösen und lernen, dem Geist zuzuhören. Du siehst Paulus, ich meine, wie oft er schreibt, dass er vom Geist geleitet wurde. Dort und dorthin zu gehen. Er wurde vom Geist geleitet, nach Rom zu gehen. Und der Geist hat ihm gesagt, dort werden Schwierigkeiten auf dich zukommen. Und ich glaube, dass der Geist heute genauso noch arbeitet, genauso noch wirkt. So die Frage ist, wie kann ich das unterscheiden, ob das wirklich der Geist Gottes ist oder andere Geister? Ich glaube, wir müssen uns klar machen, es gibt Dämonen, das ist ein Fakt. Wir leben in einer geistigen Welt. Es gibt gute Geister und es gibt böse Geister. Epheser 6 ist sehr, sehr deutlich zu wissen. Wir leben in einer geistigen Welt. Wir leben im Kampf, im Krieg. Es gibt gute Geister und böse Geister. Wer das nicht glaubt, ist echt naiv. Und eine Sache, die mir hilft, ist, stimmt mein was mich da antreibt momentan, oder dieser Druck, dieser Drang, stimmt er mit dem Wort Gottes überein? Das ist schon mal ein guter Maßstab, wo ich prüfen kann, wow, ist das wirklich von Gott? Stimmt es mit dem Wort Gottes überein, was ich hier gerade spüre oder was mir gerade gesagt wird? Das ist eine gute Frage. Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Wenn jemand den Druck hat und sich spürt, wow, ich sollte mir jetzt dieses große Auto kaufen und viele Schulden machen, würde ich sagen, würde ich prüfen, ob das wirklich vom Heiligen Geist kommt. Oder der Drang spürt, wow, ist verheiratet, oh, ich sollte zu diesem Mann hingehen. Würde ich in Frage stellen, ob das vom Geist Gottes kommt. Manchmal ist es schwer zu unterscheiden, was, das sind natürlich krasse Beispiele, ja. Aber manchmal ist es schwer zu unterscheiden, was ist der Geist Gottes und was nicht. Weil Satan arbeitet sehr, sehr diffizil. Ja, das war Adam und Eva, es war nicht sehr offensichtlich, wie er da gearbeitet hat. Sollte der Herr etwa gesagt haben, du sollst nicht von dem Baum essen? So ein bisschen so in Frage stellend. Satan arbeitet sehr, sehr tricky. Also stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Das gibt mir persönlich eine Sicherheit, ja, das ist wirklich der Geist Gottes. Vor allem, wenn es Bibelstellen sind und sonstiges. Amen. Da fühle ich mich sehr, sehr sicher. Eine andere Sache ist, ich glaube persönlich, dass wenn der Geist Gottes zu uns redet, dass es oft was damit zu tun hat, dass wir für andere da sein sollen oder dienen sollen. Dass wenn der Geist Gottes zu uns redet, es wenig damit zu tun hat, ob wir Wohlstand bekommen, ob es uns gut geht, ob es wir, sondern dass es sehr was mit einem anderen zu tun hat. Jesus ist den Weg des Kreuzes gegangen. Ich glaube, wenn der Geist zu uns redet, dass es auch sehr viel mit dem Weg des Kreuzes zu tun hat. Also ich glaube, wenn man sich über Nacht so das Gefühl hat, der Reichtum kommt und der Erfolg und alles wird schön und glücklich, das würde ich in Frage stellen, ob das wirklich der Geist Gottes ist. Persönlich würde ich jetzt in Frage stellen. Gott segnet uns, Gott liebt uns und Gott gibt uns gerne, aber würde ich in Frage stellen. Ich glaube persönlich wirklich, dass es oft was mit dem mit der Hingabe an andere zu tun hat. Weil man spürt es, wenn du durch die Straßen gehst und merkst, da ist ein Obdachloser, da spürst du irgendwie so einen Drang, irgendwas für ihn zu machen. Ich glaube, dass es der Geist Gottes ist. Du spürst irgendwas zu tun. Du spürst es. Sich um eine alte Frau in der Nachbarschaft zu kümmern. Mit jemandem ein Gespräch zu führen, wo du merkst, der hat Hilfe nötig, mit dem sollte ich reden. Ich sollte weg von mir schauen, hinzugehen. Das ist meist der Geist Gottes. Wenn es mit anderen zu tun hat, wo wir anderen dienen, ist meistens der Geist Gottes. Das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal, wie ich das unterscheiden kann. Also es hat oft was mit dem Weg des Kreuzes zu tun. Mit dem Weg für andere da zu sein. Ich glaube, du kannst es in einer Predigt zusammenfassen, wie man mit dem Geist zuhören lernt. Das muss man üben, das muss man lernen. Ich würde es auch jedem ans Herz legen, das mal zu studieren. Und mal Stille und Ruhe zu haben und sonst mal zuzuhören, mal zu beten, Gott, was sagst du mir zu dieser Situation? Und dann nicht gleich weiter zu beten, sondern mal still zu sein. Gott, was denkst du über die und die Sache? Und dann einfach zuzuhören. Oder einfach mal in dich reinzuhören, wenn man durch die Stadt läuft, was kommt da alles ab? Was kommt an Gedanken, mal innezuhalten? So, wenn so ein Drang kommt, hey, ich sollte dem helfen, nicht weiterzulaufen, sondern hey, was ist denn da los? Das zu trainieren, zu üben, dass der Geist zu uns redet. Was sind Gebetshindernisse? Was hindert uns am Gebet? Oder was hindert, dass Gott das Gebet hört? Es gibt doch einige Sachen, wo Gott sagt, da mache ich meine Ohren zu. Ganz bewusst, da mache ich meine Ohren zu. Beziehungsweise er hört es, aber er antwortet nicht. Sagen wir es so, er hört es natürlich, aber er beantwortet es nicht. Und ich glaube, was sehr einfach ist, ich glaube, die häufigste Ursache für unerhörte Gebete ist nicht gesprochene Gebete. Die häufigste Ursache für unerhörte Gebete sind nicht ausgesprochene Gebete. Jakobus 4,2 heißt, ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Wow, stimmt, das ist herausfordernd. Meine, wie oft habe ich Leuten schon gesprochen, ich werde für dich beten und habe es dann ein, zweimal gemacht. Und Dinge, die mir gar nicht in den Sinn kommen, wirklich spezifisch zu beten. Gott sagt, ja, wenn du nicht betest, dann kann ich nichts damit machen. Kann ich es auch nicht beantworten. Das ist wirklich Raum geben zum Beten, Zeit nehmen zum Beten. Ich glaube, das ist so elementar wichtig. Du kannst endlos über Gebet reden und sprechen und diskutieren und studieren. Man muss es tun. Man muss es machen. Sich Zeit nehmen, um mit Gott zu reden und sehr spezifisch reden. Ich denke, das ist das häufigste Hindernis. Das war einfach zu wenig beten. Das zweite ist Sünde. Sünde, da macht Gott die Ohren zu. Jesaja Kapitel 59, eine Stelle, die wir alle kennen. Jesaja Kapitel 59, Vers 2. Oder Vers 1. Seht ihr, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. Sein Ohr ist nicht schwerhörig. Aber er hört, was wir sagen. So dass er nicht hört. Nein, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen. Eure Sünden verdecken sein Gesicht, so dass er euch nicht hört. Natürlich, wir sind Sünder und sündigen jeden Tag. Es geht ja aber um Sünde, die wir nicht einsehen wollen oder von der wir nicht umkehren wollen, die wir nicht bekennen wollen. Ich rede vom Bekenntnis in allererster Linie zwischen mir und Gott. Ich denke, Bekenntnis untereinander ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr nötig, auch gut. Die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden, auf dass ihr gesund werdet und betet füreinander, damit ihr gesund werdet, dass das gemeinschaftliche Miteinander hilft. Aber in erster Linie geht es um das Bekenntnis vor Gott. David und Bathseba, David hat ein Jahr lang oder fast ein Jahr lang, wenn er mal ja, 9 Monate dauert, die Schwangerschaft, hat er die Sache verschwiegen. Er hat mit Gott nicht drüber geredet. Da war Sünde in seinem Herzen, er war faul, er hat Ehebruch begangen, er hat gelogen, er hat gemordet und er hat mit Gott nicht drüber geredet. Schwer nachzuvollziehen, aber er hat mit Gott nicht drüber geredet. Offensichtlich. Offensichtlich. Gott macht die Ohren zu, wenn wir von Sünde wissen und nicht umkehren wollen. Wenn wir ein Doppelleben leben, sozusagen. Dann macht Gott die Ohren zu. Dann sagt er, okay, da kann ich dich nicht hören. Es sei denn, du kehrst um. Es sei denn, du sprichst ein Gebet der Buße. Das hört er sofort. Aber sonst hört er nicht. Stell dir dazu mal lesen, kannst Maleachi 1 bis 3. Kannst du gerne mal lesen, das Kapitel Maleachi 1 bis 3. Das ist Gott sehr, sehr deutlich darüber. Ich glaube, ein Bereich, wo Gott nicht hört, oder wo Gott ja, schweigt, bei ungelösten Beziehungskonflikten, glaube ich, dass Gott nicht hört. Wenn wir Konflikte haben mit jemandem und die Dinge nicht lösen. Da möchte ich ein paar Stellen zu lesen. Das ist Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, Vers 23 und 24. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder, der etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe auf dem Altar liegen. Geh und versöhne dich erst mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Es ist sehr herausfordernd, was hier steht. Hier steht nämlich nicht drin, wenn ich was gegen jemand anders habe, sondern wenn ich weiß, dass jemand anders was gegen mich hat, ist es meine Verantwortung, hinzugehen und es zu lösen. Das geht einen ganzen Schritt weiter. Wir denken, der andere muss doch jetzt kommen. Sondern ich weiß, jemand anders hat was gegen mich, hat ein Problem mit mir, dann ist es seine Verantwortung, zu mir zu kommen, aber auch meine Verantwortung, hinzugehen und es zu lösen. Du brauchst kein Opfer zu bringen, sagt Gott, wenn du es nicht löst. Das ist deutlich. Du brauchst kein Opfer zu bringen. Geh du hin und löst es bitte. Bemühe dich drum, dass du das löst. In Römer 12, Vers 18, reise soweit es möglich ist, hab mit allen anderen Frieden. Natürlich kommt es darauf an, dass der andere das auch will, das lösen möchte, aber es steht in meinem Bemühen. Bemühe ich mich, das zu lösen. Wenn der andere nicht will, okay, dann ist es sein Ding. Aber es sollte in meinem Bemühen stehen. Habe ich alles dafür getan, um die Situation zu lösen? 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein. Denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen. Das hat auch sehr was, wie ich mich als Ehemann meiner Frau gegenüber verhalte, wie der Frieden in unserer Ehe steckt, hat sehr was mit meinem Gebetsleben zu tun. Ob meinem Gebet was im Wege steht. Gott sagt an die Männer, ehrt eure Frauen. Gebt ihnen die höhere Ehre. Sonst wird dem Gebet was im Wege stehen. Ungelöste Beziehungskonflikte. Im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, 1. Johannes 2, Vers 9, wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, der ist noch in der Finsternis. Das ist ja deutlich. Wir können nicht Gott lieben, unseren Bruder hassen, das geht nicht. Ich kann etwas gegen einen Bruder haben oder gegen eine Schwester einfach so haben und dann erwarten, dass Gott mich liebt und alle meine Gebete hört. Das funktioniert nicht. Das sagt Gott, nee, das mache ich nicht. Es sei denn, du kehrst um. Lieb deinen Bruder, lieb deine Schwester mit der Liebe, mit der ich dich lieben möchte. Und mit der ich dich liebe. Du kannst auf der einen Seite Erwartungen an mich haben, auf der anderen Seite aber Dinge an dich nicht, an dich eine andere Erwartung haben. Das geht nicht. So sehr wichtig, schau dir mal dein eigenes Leben an. Gibt es da noch ungelöste Beziehungskonflikte? Vielleicht ist das eine Antwort, warum Gott Gebete nicht gehört, die du momentan sprichst. Vielleicht ist es so. Dass da Dinge sind, Beziehungen, die du nicht gelöst hast, wo du weißt, solltest sie lösen. Sei es jemand anders, was gegen dich hat und du weißt es. Oder du, was gegen jemand anders hat. Möchte ich echt ermutigen, geh hin und löst es. Geh hin und löst es. Und Gott wird dein Gebet wieder hören. So ungelöste Beziehungskonflikte sind ein Problem. Selbstsüchtige Wünsche, auch ein Hindernis, wenn Gott nicht hört. Jakobus Das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns alle angeht. Wir sind von Natur aus doch sehr mit uns selbst beschäftigt. Da heißt es, ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es für eure Leidenschaften zu verschwenden. Gee, um es für eure Leidenschaften zu verschwenden. Da werden wir was bitten, damit uns gut geht, damit ich was kriege. Du kannst die großen Sachen nehmen, Reichtum oder dies und das und das und das, aber es fällt mir den kleinen Sachen schon an. Gott, ich will ein leidfreies Leben haben. Ein leidfreies Leben bekomme ich. Das erwarte ich von dir. Das wird Gott nie hören. Nie. Nie. Schmerzfreies Leben gibt es nicht. Also das sind diese Dinge, die wir gerne haben wollen, alles weg von uns. Oder Segnung, 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 Segnung. Sagt Gott, hey, wenn du es für deine Leidenschaft nutzen willst, das ist nicht gut für dich. Ich glaube nicht, dass er das hört, weil er sauer ist, sondern weil er weiß, es ist nicht gut für uns. Das ist sein Herz. Es ist nicht gut für dich. Also wenn wir kein Leid im Leben haben, das ist nicht gut für uns. Das ist nicht gut für uns. Wir brauchen Leid, um zu reifen, um zu wachsen. Wir brauchen Leid, um mitfühlen zu lernen, um andere verstehen zu lernen. Wir brauchen das. Wir haben das wirklich nötig. Anderer Bereich, wo Gott oder wo ein Gebetshindernis ist, wenn ich den Schrei vom Bedürftigen nicht höre. Wenn ich den Schrei Bedürftiger nicht höre. Sprüche 21, Vers 13. Sprüche 21, Vers 13. Wer sein Ohr verschließt vor dem Schreien des Armen, wird selbst nicht erhört, wenn er den Herrn ruft. Deutlicher kann man es nicht mehr ausformulieren. Wer sein Ohr verschließt vor dem Schreien des Armen, wird selbst nicht erhört, wenn er um Hilfe ruft. Da hört Gott nicht mehr zu. Jesaja 58, Vers 3 bis 9. Da heißt es, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir Buße und du merkst es nicht? Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und ihr treibt all eure Arbeiter zur Arbeit an. Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank. Und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verstafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, das ich liebe? Ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht, wenn man den Kopf hängen lässt, so wie eine Binse sich neigt, wenn man sich in Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an den Hungrigen dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen. Wenn du einen Nackt siehst, sieh zu, ihn zu begleiten. Und entzieh dich nicht deinen Verwandten. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell verwarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran. Die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Deutlich. Dass wir ein Herz entwickeln für Bedürftige. Das hat man nicht so auf einmal, aber dass wir ein weiches Herz entwickeln für bedürftige Menschen um uns herum. Dass wir weggucken von uns selbst. Unser Selbst doch mehr und mehr abbrechen, verarbeiten lernen und mehr uns öffnen für die Bedürfnisse anderer. Das braucht viel Gebet, dass wir ein weiches Herz bekommen. Dass wir mit offenen Augen durch die Welt laufen. Der Bruder, die Schwester, die vielleicht ein Bedürfnis hat in der Gemeinde. Nicht nur ich und ich renne hier durch und habe meine Welten, wie ich mich gerade fühle, sondern hey, wen gibt es denn da, der ein Bedürfnis hat? In die Gemeinschaft kommen Menschen, wo ist jemand traurig hier? Wen kann ich ermutigen? Wen kann ich stärken? Oh, ich habe von einer Situation gehört, Mensch, ich kenne ihn zwar nicht so gut, ich rufe mal an. Oder ich schreibe ihm mal eine Karte. Ich bete für ihn. Durch die Nachbarschaft mal umzuschauen, gibt es da jemand, der Hilfe braucht? Jemand Altes, jemand Krankes? Wenn man durch die Stadt läuft, wirklich nur ich, sondern das Lernen, das ist ein Prozess, das muss man lernen, ein Herz entwickeln für Bedürftige. Das ist wie Jesus war. Wenn Jesus durch die Stadt gelaufen hat, um die Kranken gekümmert, um die Armen gekümmert, der hat den geheilt, da die Schwielen weggewischt, der hat Leute angenommen, die schwierig waren, Liebe ihnen gegeben und trotzdem seine Dinge erledigt, die er erledigen wollte. Und das war ein großer Teil von seinen Dingen, die er erledigen wollte, sich um Menschen zu kümmern. Gott sagt, wenn wir uns dem allen verschließen, weil wir unser eigenes Leben leben, sagt er, okay, dann höre ich euch nicht. Dann höre ich nicht. Auf der anderen Seite sagt er jetzt umgekehrt, wow, wenn du so ein Herz entwickelst, ich werde dich hören. Ich werde dich hören. Ich meine, wie ein Licht wird es hervorbrechen in deinem Leben, so heißt es hier. Wie ein Licht wird es hervorbrechen. Das ist umgekehrt, die Ermutigung sagt, wow, wenn du ein Herz entwickelst für Bedürftige. Also es geht nicht darum, nur das Tun. Ja? Es geht nicht darum, da ich gebe die Kollekte und ich bin bei Hope-Mitglied und einmal im Jahr mache ich zum Beispiel die Sammlung dabei. Das ist nicht der Punkt. Sondern ein Herz entwickeln, mitzufühlen mit anderen. Ein Herz entwickeln, das sich um die Nöte anderer sich kümmern möchte. Das zu entwickeln, das zu bauen in mir. Und da Jesus Christus nachzufolgen. Der letzte Bereich, der hinter das Unglaube. Unglaube. Jakobus, Kapitel 1, Vers 5 bis 8. Jakobus, Kapitel 1, Vers 5 bis 8. Ich hoffe, ihr könnt noch. Vers 5 bis 8. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern. Und niemand macht einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, ist eine Welle, die vom Wind und vom Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bildet sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Gott sagt, glaub mir. Glaub mir. Also, ich weiß, ob der Herr mich segnen wird, ob der Herr mir helfen wird. Und das bringt ja alles gar nichts. Und also so Gebete, wo du nur über dich redest und wie fühle ich mich und wie geht's mir und singst immer tief in deinen Morast rein. Oder betest erst gar nicht, weil du gar nicht glaubst, dass Gott was machen kann. Ich habe es schon mal vor ein paar Monaten gesagt, nimm dir ein Blatt Papier, schreib mal alles auf, was Gott nicht kann. Mach's mal, wirklich, nimm das mal auf. Mach das mal bitte vom Gebet, wo du merkst, Gott, ich weiß nicht, schreib mal auf, was Gott nicht kann. Das wird leer bleiben, das Papier. Bin ich sicher. Das kann ich, sündigen kann ich. Aber sonst, da wird nichts stehen, wo du sagst, hey, aber die Sache kann Gott bei mir nicht lösen. Die Sache kann Gott bei mir nicht verändern. Da wird nichts stehen auf diesem Blatt. Wenn du aufschreiben solltest, was kann Gott alles, das wird ein langes, 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 langes Buch. Wahrscheinlich die Bibliotheken dieser Welt nicht fassen können, was du da alles aufschreiben wirst. Und es braucht, du siehst auch bei David oft, wenn er so einen Sumpf drin ist in seinem Psalm, in seinem Sumpf drin, in seinen Emotionen, und irgendwann geht der Kopf wieder hoch und er schaut, wer Gott ist. Und fängt an, sich zu erinnern, wow, Gott, du bist doch der, der die Welt gemacht hat. Und du kannst das Rote Meer teilen, du kannst Tote auferwecken. Das ist doch der Gott, an den ich glaube. Und dann fängt er an, wieder Glauben zu entwickeln, dass Gott was kann. Mit Unglauben, im Gebet, im völligen Unglauben, was soll Gott da machen? Da kann er nichts machen. Zu glauben, es braucht keinen gigantischen, perfekten Glauben, einen sinnvollen Glaube reicht, aber ein Glaube, dass Gott alles vermag, was er kann, was er sagt. Dass er alles vermag, was er sagt. Ich finde so toll, wie Gott zu Sarah sagt, okay, Sarah ist so, Mensch, ich will ein Kind kriegen, hey. Ist ja wohl ein Witz. Gottes Antwort, hey, du hast gelacht. Nee, ich habe nicht gelacht. Du hast gelacht. Also, es sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Diese rhetorische, diese verwundernde Frage, hey, gibt's sowas, was ich kann? Gibt's irgendwas? Erklär es mir. Und mit dem Geist ins Gebet reingehst, dann sieht ein Gebet anders aus. Wenn du wirklich Gott suchst, wo Gott siehst. Und den siehst, zu dem du betest, von dem du was erwarten kannst. Wie heißt hier so klasse? Der gerne gibt. Jedermann gerne gibt. Gott gibt gerne. Gott erhöht Gebet. Sowas von gerne. Ich meine, wenn unser Handy, der kam diese Woche, wollte, zum ersten Mal kam, hatte so einen Playmobil-Katalog und sagte, Papa, kann ich die Schranke, die möchte ich gerne. Schranke und die Fernbedienung, die wollte er haben. Und ich kann mit jedem Wunsch erfüllen, aber so mein Herz gleicht, oh, wo kriege ich diese Schranke her? Das ist normal, dass ein Vater gleich den Wunsch hat, ihm was zu geben. Ich werde ihm nicht beides kaufen, aber ich habe den Wunsch, ihm was zu geben. Was glaubst du, wie Gott ist? Ein Wunsch hat, deine Gebete zu hören, meine Gebete zu hören. Er hat ein Verlangen danach, sie zu hören. Meine Frage, warum hat er gerade mein Gebet aber nicht erhört? Also jetzt nicht um Hindernisse gesprochen, aber ich habe da ganz spezifisch, ich meine, ich merke, in meinem Leben gibt es momentan keine Sünde, von der ich nicht umgekehrt bin. Ich bete im Glauben, ich gebe mein ganzes Herz da rein. Das sind also keine von diesen ganzen Hindernissen, Micha, die du aufgezählt hast, sind momentan in meinem Leben drin. Und trotzdem hört Gott mein Gebet nicht. Ich kriege keine Antwort. Das ist auch sehr wichtig, bei Gebeten Gott die Souveränität der Entscheidung zu überlassen. Wie Gott sagt, hey, ich gebe dir gerne alles, ist auch sein gleiches Herz, wow, ich weiß, was gut für dich ist und wann es gut für dich ist. Vertrau du mir da. Vertrau mir da. Ich habe mal aufgeschrieben, weil so einen guten Spruch gesagt, wenn eine Bitte falsch ist, sagt Gott, nein. Wenn der Zeitpunkt falsch ist, sagt Gott, später. Wenn du selbst falsch liegst, sagt Gott, wachse. Wenn deine Bitte richtig ist, der Zeitpunkt richtig, wenn du selbst richtig bist, sagt Gott, okay, das mache ich gerne. Das ist ein sehr guter Gedankenstecken dahinter. Gott bestimmt den Zeitpunkt, wann er wie Gebet erhört. Das ist sein Ding, das ist sein Baby, das muss man ihm überlassen. Wir sind, weiß ich, unsere Gesellschaft ist alle so zack, 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 zack. Und wir haben sofort, wir wollen sofort eine Antwort vom Herrn. Sofort. Heute gebetet, gestern erhört. Also das ist eine Einstellung. Ja? Und manchmal passiert es auch so. Manchmal passiert es genauso, dass du betest für was gar nicht und es passiert und es trifft ein. Ja? Gott gibt es dir so. Und du betest dafür und exakt, wie du gebetet hast, so kommt es. Aber manchmal betest du und es kommt nichts. Nichts. Ich habe oft dieses Beispiel benutzt mit Daniel. Das finde ich sehr gut, das mal zu lesen. Daniel Kapitel 8 bis 10. Der Daniel wartet 21 Tage auf eine Antwort. Der rutscht auf den Knien rum, der betet und betet und betet. Und nach 21 Tagen kommt der Erzengel und sagt, hey, ich hab dein Gebet gehört. Schon am ersten Tag, als du anfingst, dich zu demütigen, habe ich dein Gebet schon gehört. Aber es gab ein paar Probleme, dir die Antwort zu bringen. Und er hat 21 Tage warten müssen auf die Antwort. Manchmal dauert die Antwort Jahre, Geschwister. Wir beten manchmal für Freunde zu sagen, Gott hilf ihnen, dass sie dich erkennen, unsere Eltern. Es dauert Jahre. Jahre, bis Gebete erhört werden. Lass Gott die Souveränität. Er entscheidet, was richtig ist, wann es richtig ist und er entscheidet, was gut ist. Und die Souveränität müssen wir ihm lassen. Jesaja Kapitel 55. Jesaja Kapitel 55. Ich denke an die Zeit, vor 10 Jahren habe ich mal Depressionen gehabt, die meisten wissen das. Lag auch 8 Wochen in der Klinik. Das war ziemlich heftig und schwierige Zeit. Und ich kann mir oft erinnern, habe ich da heulend dagestanden und gesagt, Gott, nimm das bitte weg von mir. Warum muss ich das haben? Wie soll mein Leben weitergehen? Ich sehe nichts mehr. Und ich möchte es nie mehr wieder haben, aber es war gut, im Nachhinein sehe ich, es war gut für meine Seele, das durchzugehen. Es war sehr gut für meine Seele. Ich habe früher über Leute gelacht, die Depressionen haben. Ich habe gedacht, hey, tritt in den Hintern, dann geht's wieder. Stell dich nicht so an. War meine Einstellung. Und ja, dann, wenn dann selber hat Gott gesagt, okay, ich zeige dir mal, wie das ist, sowas zu haben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Mein Herz ist weicher geworden, ich habe mehr mitfühlen gelernt, ich habe mehr, verstehe Menschen mehr, die jetzt in schwierigen psychischen Situationen sind. Und bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich weiß, dass Gott das Gottes Notbremse ist, aber sagt, Micha, stopp hier. Wenn ich anfange, mein eigenes Ding zu drehen, ohne ihn zu arbeiten, aus meiner Kraft zu leben. Und es ist gut. Im Nachhinein ist es gut. Mittendrin habe ich gesagt, nö, weg damit. Aber Gott hat mein Gebet nicht so schnell erhört. Es hat sehr lange gedauert. Aber ich bin dankbar dafür. Jesaja 55, Vers 8 bis 9, da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Wir verstehen nicht alles, was Gott macht in unserem Leben. Das verstehen wir nicht. Den Anspruch können wir nicht haben, alles zu kapieren. Den haben wir gerne. Wir wollen A, B, C, D, E genau verstehen, warum er Gebete so erhört und so erfährt. Nein. Meine Gedanken sind größer als deine. Und meine Wege sind auch höher als deine. Aber du musst dir überlegen, Gott kennt deinen Weg vom Tag der Geburt bis zu deinem Ende, weiß er schon alles. Der weiß, wo dich hinläuft. Manchmal brauchen wir die Perspektive, wow, Gott weiß von A, vom Alpha bis zum Omega, vom Anfang bis zum Ende, er weiß, wie mein Leben verlaufen wird. Und ich tue gut dran, ihm zu vertrauen und seinen Wegen zu vertrauen, anstatt meinen eigenen Wegen. Wir sehen die momentane Sicht, momentane Situation unseres Lebens und die beschäftigt uns. Gott sagt, hey, ich sehe ein bisschen weiter. heb mal ab und zu mal die Augen hoch und guck mal oben drüber, das ist es, wie ich sehe. Ich sehe schon, was in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren ist. Ich sehe schon, was in 50 Jahren ist. Und da bereite ich dich jetzt schon drauf vor. Auch wenn du es nicht verstehst, vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach. So, wenn Gebet nicht erhört wird, obwohl du da keine Hindernisse hast, es geht darum, Gott zu vertrauen und seiner Souveränität Raum zu geben. Sondern du bist Gott, du bestimmst, wann, wie, wo und was. Es ist dir. Ich drücke dir meinen Wunsch immer wieder aus. Ich denke, es ist wichtig, den Wunsch immer wieder auszudrücken. Paulus hat immer wieder gefleht. Hey Gott, nimm diesen Zorn aus meinem Fleisch. Wahrscheinlich, vermuten wir, er war krank, hat irgendeine Krankheit. Und Gott hat gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Ich denke, es ist gut, immer wieder zu bitten und seinen Wunsch zu äußern. Aber es gibt eine Trennung zwischen Wunsch und Erwartung. Ich soll meine Wünsche Gott äußern, alle Wünsche, alles, was ich habe. Schütte dein Herz bei mir aus, sagt Gott. Aber Gott die Entscheidung überlassen, was er davon beantwortet. Gott ist gut, der weiß, was er beantwortet, der weiß, was richtig für uns ist. Und das ist ein Vertrauensschritt, den wir immer wieder machen müssen. Zum Schluss der Predigt, ich möchte gerne einen Psalm vorlesen. Es waren zwei Predigten übers Gebet, das ist sicherlich nicht allumfassend, das sollte uns allen klar sein. Es soll ein Anfang sein, dass wir uns intensiver mit dem auseinandersetzen, was unsere intimste Verbindung mit Gott ist, nämlich das Gebet. Ich möchte einen Psalm vorlesen von einem Mann, den ich persönlich sehr bewundere, das ist David, der wohl wie kaum ein anderer beten konnte. Der konnte beten, also der konnte beten, wenn es ihm schlecht ging, der konnte beten, wenn es ihm gut ging. Und der hat sein Herz frei weg von der Seele geschüttet. Und den Psalm 63 möchte ich vorlesen. Das war eine Zeit, wo es ihm nicht gut ging. Da war in der Wüste Juda, verfolgt von Saul. Und man kann, wenn man diese Psalmen liest, dann sieht man doch, Mensch, was es ausmacht, auch eine emotionale Verbindung zu Gott zu bekommen und immer wieder zu suchen. Was es ausmacht, immer wieder das Gebet zu suchen. So, er war in der Wüste Juda von Saul verfolgt, da heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Huld ist besser als das Leben und darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände emporheben. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Ich denke an dich auf dem nächtlichen Lager, ich sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir und deine rechte Hand hält mich. Viele trachten ohne Grund nach dem Leben, aber sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde. Man gibt sie der Gewalt des Schwertes preis, sie wären eine Beute des Schakale. Der König aber, der freut sich an Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, doch allen Lügnern wird er das Maul stopfen. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied zusammen.